Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Ingolf Hatz.
Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Künstlergespräch mit Ingolf Hatz im Rahmen seiner Ausstellung What's Cooking des AK 68 in Wasserburg am 18.05.2025. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin inzwischen seit über 5 Jahren, über 100 Folgen, Gastgeber des Regionalpodcasts Hallo Welt hier Rosenheim, in dem interessante Menschen aus der Region ihre spannenden Geschichten erzählen. Und in diesem Rahmen des Podcasts habe ich Julia Hildebrand und Ingolf Hatz vor, glaube ich, 1,5 Jahren interviewt. Und so haben wir uns kennengelernt. Und schon damals war meine erste Frage, wie bist du zum Fotografieren gekommen?
Okay. Und die hättest du jetzt gerne noch mal. In ganzer Länge oder die kurze Version? Machen wir die kurze Version. Ja, ich habe in den USA studiert, habe dort Fotografie studiert und habe auch meine Assistenzzeit dort begonnen bei einem Food-Fotografen. Kam dann zurück nach Deutschland, bin nach Stuttgart gegangen, habe dort beim recht guten und bekannten Modefotografen assistiert und bin quer durch Europa mit dem zusammengereist und bin irgendwann nach München Mitte der 90er Jahre und ja, so ging es los, so die kurze Version. Ja.
Was fasziniert dich an der Arbeit mit Fotografie?
Mein Spruch ist ja immer, at the glimpse of a moment, ja, also versuchen innerhalb eine Geschichte zu komprimieren auf einen Moment. Wobei jetzt hier sind es ja mehrere Momente in der Dokumentation, die Reportage ist ja ein bisschen anders gelagert. Aber ja, mich fasziniert wirklich dieser Augenblick vom Perfekten bis zum Unperfekten. Das ist, glaube ich, das Reizvolle an dem Medium. Und besonders reizvoll daran ist die Formsprache. Also in welche Form schaffe ich es oder diesen Augenblick zu bringen, ja, oder zu setzen und aufzunehmen.
Weil man auch immer durch die Kamera einen gewissen Rahmen wortwörtlich schon vorgegeben hat.
Richtig. Also es gibt Tage, wenn ich für eine Street-Reportage unterwegs bin, dann sehe ich die Straßen, sehe ich die Stadt wirklich nur mit dem Auge der Kamera. Und das ist ein anderes Sehen, wie wenn ich jetzt privat unterwegs bin und ich habe keine Kamera dabei. Es ist völlig anders, ja.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage. Kannst du das trennen? Also anders gefragt, hat die Arbeit deinen Blick verändert? Also dass du eben immer denkst, ui, das müsste man jetzt.
Tatsächlich, klar. Also gerade wenn es um Licht geht und du kommst in eine Stadt und das Licht kommt schräg durch die Häuser rein, du siehst die Struktur oder du siehst das Flirren oder du siehst den Nebel in der Früh. Oder du siehst die dichten Wolken aufziehen und du siehst das Grau, wie sich es an der Hauswand spiegelt. Also das sind Dinge, für die man natürlich total sensibilisiert ist. Und klar, die Momente, wo man dann sagt, man ist jetzt privat unterwegs und sieht so einen Moment, dann denkt man schon, damn. Aber ja, klar, es sensibilisiert einen total, ja.
Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, wir haben uns darauf geeinigt, wenn Fragen sich ergeben, bitte gleich fragen, dann können wir das unmittelbar klären auch. Du hast ja in deiner Arbeit als Fotograf die Möglichkeit, eben durch Auftragsarbeiten auch davon zu leben. Fluch oder Segen?
Am Anfang war es mehr Fluch. Das hing aber auch damit zusammen, dass ich eine Zeit gebraucht habe, meine eigene Bildsprache zu finden. Und ich glaube, das ist ganz normal. Und in dem Moment, wo das irgendwie klar war, wo für mich die Marschroute klar war, sind auch meine Auftraggeber viel klarer geworden. Und heute werde ich, also das, was hier an den Wänden hängt, das spiegelt auch genau meine Arbeit wider. Und ja, insofern bin ich heute da angekommen, wo ich hin wollte. Und das ist sehr in Balance.
Also, dass du dich darüber freust, für XY auch zu arbeiten.
Total, total. Ja, also ich freue mich wirklich, ja, auf Reportage zu gehen oder wohin zu fahren, um jemanden zu porträtieren. Das freue ich mich wirklich drauf. Ja.
Wie definierst du deine Bildsprache?
Gute Frage. Jetzt arbeite ich ja mit verschiedenen Medien. Das heißt, ich arbeite ja nicht nur mit einem Format. Ja, wenn ich jetzt so ein reiner Kleinbildfotograf wäre, dann würde ich sagen, es wäre spontan, improvisiert, versucht, ganz ohne große Planung heranzugehen. Alles, was mit größerem Format zu tun hat, bedarf mehr Planung und da bereite ich sehr akribisch vor. Also da überlasse ich eigentlich nichts dem Zufall und das sieht man ganz schön in den Porträts draußen. Da gibt es zwar ein gewisses Spiel, aber da muss man planen, sonst kommt die Aufnahme nicht zustande.
Wir hatten vorhin schon gesprochen, es ging auch so ums Perfekte und Unperfekte. Was macht denn dann ein gutes Bild aus?
Ein gutes Bild für mich, ja gut, es gibt verschiedene Bildsprachen. Das ist ja ein bestechen durch den Perfektionismus und das andere besticht jetzt genau wieder. Ich denke, der Willi Reichert, das war ein schönes Interview mit ihm, ein schönes Gespräch, der hat mal gesagt, die Form steht über allem. Ja? Und ich finde, das ist bei der Fotografie auch, also wird ja immer der goldene Schnitt zitiert, was ich allerdings einen Blödsinn finde. Ich finde, es muss Proportion muss stimmen, Linienführung muss stimmen. Das sind Dinge, die man unterbewusst spürt. Und das macht für mich ein gutes Bild aus. Und Licht natürlich. Licht ist das A und O bei Fotografie.
Jetzt im Frühjahr 2025 ist in unsere aller Haushalte die KI eingezogen. Wie stehst du als Fotograf, als professioneller Fotograf ja auch, zu KI?
Wie stehe ich dazu? Ich fange mal woanders an. Ich komme ja noch aus der analogen Generation, wo man im Labor und klassisch mit Filme entwickeln begonnen hat. Und als damals die digitale Fotografie kam, gab es genau die gleiche Frage, wie stehst du zur digitalen Fotografie? Verändert es nicht alles? Und ja, es hat unheimlich viel verändert. Wir haben mehr Kontrolle über das Bild bekommen. Wir haben aber dafür auch Raum verloren. Wir haben verloren zu warten. Wir haben verloren, uns auf ein Bild zu freuen. Ja, jetzt ist es alles so unmittelbar. Es ist direkt, man kontrolliert, man verändert vor allem, was man früher gar nicht gemacht hat. Insofern war das eine extreme Veränderung damals, die auch zum Beispiel die Schärfe von Bildern, ich weiß nicht, ob das heute noch jemandem gewiss ist, aber wenn man sich zum Beispiel geht heute in einen Kunstmuseumsshop und schaut sich ein Bildband, was weiß ich, von Josef Beuys an von früher und vergleicht mal die Bilder mit einem aktuellen Kunstkatalog aus einer Ausstellung, da wird einem auffallen, wie extrem die Schärfe heute ist auf den Bildtafeln im Vergleich zu früher. Und also diese Sichtweise, dass man wie knackig und wie kontrastreich heutzutage Bilder sind im Vergleich zu früher, das ist wirklich enorm. Ja. Und insofern hat sich da extrem viel verändert. Ja.
Das war jetzt die Veränderung von analog ja. zu digital. Jetzt müssen wir noch die
Schritte. Ja, jetzt kommen wir noch zur KI. Jetzt kommen wir noch zur KI. Ich gebe zu, dass ich selbst damit noch nicht groß experimentiert habe. Ich verfolge die Diskussion. Also warum habe ich noch nicht so viel damit experimentiert? Weil es in meinem Bereich noch nicht so Einzug gehalten hat. Ich habe aber, und deshalb, das ist vielleicht mein Input dazu, in Brüssel eine sehr starke Ausstellung gesehen von einem Reportagefotografen aus Venezuela. Und der hat, weil er politisch verfolgt wird wegen seiner Arbeit, gewisse Geschichten nachgestellt, beziehungsweise hat die gepromptet in die KI und dann kamen Bilder raus, als ob. Und das war es aber gleichzeitig so realistisch, dass man wirklich das Gefühl hatte, that's the real thing. Yeah? Und das war natürlich auch für mich, wo ich bin dann so zweigeteilt herausgegangen. Ich habe mir gedacht, okay, einerseits ist es total gut, weil es sichtbar wird, was eigentlich da passiert. Da werden aber keine realen Menschen gezeigt. Also die können später nicht verfolgt werden für das, was passiert ist. Aber gleichzeitig wirkt das Fotografierte so real, und darin liegt natürlich die Gefahr, dass irgendjemand irgendwas erfindet, um irgendeine Geschichte zu kreieren. Und dann unterscheide du mal, was jetzt wahr und falsch ist. Also das ist, glaube ich, das, wo auch diese ethische Diskussion, die wir darüber führen müssen, und dass es da Missbrauch geben wird, ist ganz klar. Aber jetzt mal kreativ betrachtet, ist es ein neues Tool, um Türen zu öffnen, um sich neue Welten zu erschließen. Und ja, da wird sicher noch ganz viel kommen. Und ich glaube aber auch, das merkt man, möchte ich noch dazu sagen, ich war letztes Jahr auf der Rencontre in Arles, mit das größte Fotofestival in Europa. Und da gab es einen extremen Trend wieder zu analogen Fotografieren. Das war auch schön zu sehen. Also es gibt jetzt wirklich diese Pushs, die einen ziehen total in diese digitale KI-Welt und die anderen gehen wieder in das Analoge rein. Sehr schön, dass beides hat seine Berechtigung und das Neue ist sicherlich auch inspirierend.
Es könnte aber in Abstrichen mindestens deinen Arbeitsbereich auch berühren.
Natürlich, klar. Ja, aber Moment. Also es ist ja nicht ganz so einfach, die Tools zu bedienen. Also auch da, es ist jetzt nicht so, du gibst da ein Bild rein oder gibst drei Begriffe und dann kommt das Wahnsinnsfoto heraus, sondern du musst da wirklich ein extremes Know-how haben. Und es ist jetzt nicht jedem zugänglich, der dann, und vor allem, was man immer vergisst, ist ein Fotograf oder ein Maler oder jeder Künstler, der sein Metier beherrscht, macht sowas bis zur Perfektion. Und wir wollen ja nicht nur ein großes Werk schaffen oder ein gutes Bild, sondern wir wollen ja eine Serie von 30 guten Bildern oder mehr schaffen. Und ich glaube, darin zeigt sich auch wirklich erst die wahre Könnerschaft oder jemand, der sein Metier beherrscht. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Seite.
Ja, Nachfrage?
Wenn du digital und analog schon erwähnst und das auch beobachtest, dass es da wieder einen Hype für analoge Fotografie gibt. Meine eigene Beobachtung ist, ein analoges Porträt von der Person hat immer mehr Tiefe und mehr Charme und mehr Magie oder mehr Poesie als ein digitales. Und ich verstehe nicht, warum. Hast du dir mal Gedanken dazu gemacht?
Kann ich dir beantworten. Ist auch der Grund, warum ich die Schwarz-Weiß-Porträts alle analog mache. Für mich persönlich ist es so, dass die analoge Fotografie nach wie vor eine gewisse Magie hat. Ja. Es ist der Akt des Aufnehmens, sowohl als auch nachher das Entwickeln des Bildes, als auch den Print nachher anzufertigen. Das ist einfach nochmal ein anderer Prozess. Auch das, was ich vorher meinte, dieses unmittelbar Sehen, das unmittelbar Kontrollieren, das schafft ein anderes zwar zusammen, aber gleichzeitig ist dieses Wissen, dass wenn ich dich jetzt fotografiere, ja, und du das Bild nicht sehen kannst, das schafft eine völlig andere Entspanntheit zwischen uns, ja. Also du weißt, du musst dich gar nicht drum kümmern, was da hinten auf dieser Mattscheibe passiert, ja, sondern du bist einfach, ja, okay, ich kann es eh nicht ändern, ich kann es nicht sehen. Ich vertraue voll und ganz meinem Gegenüber. Ja, ich gehe nicht nachher hinten her und schaue auf die Mattscheibe drauf und sage, oh, ich sehe, ich habe da irgendwas. Können wir das nicht? Also so. Und das ist schon, glaube ich, was ganz anderes, wie wenn ich digital arbeite. Also deshalb. Plus dazu kommt, dass Filmmaterial nicht die Schärfe hat, die Grundschärfe hat des digitalen Rückteils, ja, das ist, löst viel höher auf, hat einen viel höheren Kontrast und eine viel höhere Schärfe. Jetzt diese 4x5-Inch-Negative haben natürlich auch eine hohe Schärfe, aber der Film hat eine andere Weichheit und das macht, glaube ich, auch das aus, was diesen Charme hat, was Hauttöne anders kommen lässt und was Grautöne anders abbildet, ja.
Dass nicht, der Fotografierte nicht sieht, das Ergebnis dabei, da finde ich, ist eine interessante Beobachtung. Das andere, weiß ich nicht, ob du dir dazu Gedanken gemacht hast, wenn ich einen Film habe, der nur eine begrenzte Anzahl hat, 32 oder 36, glaube ich, hat der Kleinbildfilm, zwingt mich das ja viel konzentrierter.
Absolut, absolut. Und das zum Beispiel die Großbildaufnahmen, da lege ich mir ja auf, maximal 4 Blatt Film zu belichten. Ja? Also das heißt, ich habe nur 4 Momente mit meinem Gegenüber maximal. Und da bedarf es natürlich Fokussierung, klar. Und beim anderen bin ich nicht so fokussiert und schon allein das ist natürlich, oder sagen wir mal, bin ich beliebiger, bin ich offener und das schafft eine andere Nähe und einen fokussierteren Moment für beide. Absolut.
Okay. Ja. Du arbeitest viel im Bereich Food und Lebensmittel. Woher kommt diese Präferenz?
Ich glaube, es fing damals an. Ich habe während dem Studium ein Praktikum, meine erste Assistenz gemacht bei einem der damaligen Superfood-Fotografen in den USA. Der hieß Ben Salzman in Minneapolis. Und das war ein toller Fotograf. Und der hat sich Flugzeugleitern gebaut, weil er immer alles nur von oben fotografiert hat mit 8x10, also 18-24 Formatkameras. Also das war sein Ding. Und da hat man auch mit großen Polaroids gearbeitet und am Tag zwei Motive am Tag. Eins morgens, eins mittags. Dazwischen wurde er ausgiebig zum Essen gegangen. Und der Ben hat mir all das vermittelt, worum es eigentlich bei der Food-Fotografie ging. Den Genuss sowohl als auch die perfekte Vorbereitung. Und ich kam dann aber zurück und ich war halt noch jung und dann damals war das Produkt war für mich etwas zu spröde und ich habe dann erstmal angefangen, Menschen zu porträtieren, um dann jetzt erst später wieder die Kurve zu kriegen und wieder zurückzukehren zu Food-Fotografie auch. Ja.
Und dann ist es ja nur ein kleiner Schritt zu der Frage, what's cooking?
Ja.
Wie ist für dich ganz am Anfang dieses Konzept entstanden?
Also ich bin, glaube ich, seit, wann bin ich im Verein? Ende 2019, 2018 bin ich in AK 68 eingetreten. Und dann habe ich gemerkt, dass es sehr viele Mitglieder gibt, die älteren Alters sind. Und habe gemerkt, die sind Social-Media-mäßig überhaupt nicht präsent. Ja, da gibt es niemanden, der wirklich groß was macht. Und das war so eine Zeit, wo auch viele Künstler plötzlich angefangen haben, über Instagram groß zu werden. Und ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die Leute, die kriegen keine Visualität, also Sichtbarkeit mehr. Da muss man was machen. Ja. Ich möchte denen Gesicht geben. Ich möchte denen mehr Sichtbarkeit geben. Und dann gab es ja früher diese alten Atelier-Kochbücher. Das hat mich da inspiriert dazu. Und habe ich gedacht, so, komm eben, wir gehen... Ich besuche die, wir kochen zusammen und dabei gibt es ein Gespräch und das zeichne ich auf. Das war so die Idee. Dann kam Corona und dann war das natürlich hinfällig. Ja? Und dann gab es natürlich eine Zwangspause. Und dann habe ich das Format eben ein bisschen umgestrickt. Der Name ist geblieben. Am Ende des Interviews steht meistens die Frage nach der Leibspeise. Aber ich besuche die Leute im Atelier, in ihrer Werkstatt oder in der Garage und wir sprechen über Kunst, ja, über sie. Ja.
Was war im Anfang für dich das optimale Ergebnis?
Von der Serie jetzt?
Von der Serie, von noch bevor du angefangen hast und noch bevor du dich an die Künstlerinnen und Künstler gewandt hast.
In meiner Vorstellung?
Ja. Ich sage jetzt schon, dass ich nachher frage, was ist von übrig geblieben?
Naja, wenn ich eins gelernt habe, ist, dass man nicht mit einer fixen Vorstellung wohin gehen soll, ja, sondern einfach offen sein muss für eine Begegnung, um Dinge zuzulassen. Und klar, also was habe ich mir gewünscht? Ich habe mir gewünscht, dass mein Gegenüber Zeit mitbringt, dass derjenige nicht gestresst ist und dass das Atelier nicht extra aufgeräumt wurde wegen mir. Und das habe ich auch immer explizit dazu geschrieben, habe gesagt, bitte lasst es so, dass es nach Arbeit aussieht. Und ja, genau. Aber es gab dann natürlich die lustigsten Momente dabei. Ja. Das ist, kann man sich vorstellen. Ja.
Welche Parameter haben eine Rolle gespielt bei der Auswahl deiner ersten besuchten Künstlerinnen und Künstler?
Da gab es tatsächlich einen ganz klaren Parameter, dass wir unbedingt die ältesten Mitglieder mit denen beginnen wollten. Ja? Und so habe ich auch begonnen. Und ging auch darum, ja, genau, so ging es eigentlich los. Ja, ja, Das war eigentlich mit das Ding. Und ja, ich habe bei Avi Andreas angefangen. Also es gab auch so einfach so ganz praktische, logische Konsequenzen. Ja.
Und wie haben dann die als erstes Angesprochenen darauf reagiert? Also alle, die jetzt kommen, können sich ja auf das hier berufen und sagen, aha, das erwartet mich. Ja. Mhm. Wie war es bei den Erstbesuchten?
Ja, ich kann mal kurz sagen, wie es jetzt ist. Also jetzt haben zwischenzeitlich, also ich habe jetzt gerade noch mal eine Fragerunde gestellt und beziehungsweise KünstlerInnen eingeladen zum Gespräch. Und jetzt bekomme ich als Feedback, dass die anderen spüren, die Latte hängt extrem hoch und die Leute haben Angst, dass ich komme. Die muss ich ihnen jetzt nehmen, ja, weil sie kommen hier rein und sehen das und merken, das ist extrem perfekt oder so empfinden sie das. Und das war natürlich am Anfang einfach, weil die ja auch nicht genau wussten, was auf sie zukam.
Ja. Aber das ist ja schon auch, man bekommt ja einen großen Vertrauensvorschuss von Seiten derer, die du da besuchst. Empfindest du da, hast du das als Druck empfunden oder kannst du dich davon frei machen?
Ich mache mich davon frei, weil wir, also ich kann ja auch erzählen, wie ein Besuch abläuft. Ich fange meistens mit dem Interview an und alles andere kommt danach. Und während dem Aufbau mit der Kamera und das Verkabeln, werden einige Worte gewechselt und dann durch die Annäherung im Interview bricht man meistens das Eis. Ja? Also kommt man sich näher, entsteht Vertrauen. Und im Interview wird ja auch schon erklärt, wo der Schwerpunkt liegt auf der Arbeit, was demjenigen wichtig oder derjenigen wichtig ist, so dass ich dann nachher auch fokussierter bin bei der Fotografie, um noch ein Porträt zu machen, weil ich denjenigen schon aus verschiedenen Blickwinkeln in dem Moment erlebt habe oder er oder sie mir gezeigt hat, wie sie arbeiten. Also ist das für mich so eine logische Reihenfolge. Ja.
Also war das Interview auch für dich eine Annäherung an die Person, die dir gegenüber gesessen hat?
Absolut, absolut. Ja.
Denn das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wenn man bei dem Hören der Interviews, welche Rolle du da einnehmen wolltest, weil es am Anfang schon sehr strikt war, hatte ich das Gefühl.
Ja, ja, da hast du total recht. Am Anfang kam ich natürlich mit meinem, der Stuhl ist unbequem. Nein. Okay. Am Anfang kam ich so mit meinem Fragenkatalog. Ja, da hatte ich 10, 11 Fragen und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, und habe die so abgearbeitet. Das war so mein stringentes Konzept. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich der Person, der Kunst, der Arbeit nicht unbedingt so gerecht werde. Also ich war selber nicht so zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann wurde das mehr und mehr eigentlich für mich nur noch eine Art Spickzettel, wo ich gemerkt habe, also wenn mir nichts mehr einfällt, dann kann ich da drauf schauen. Ja? Dann habe ich dann meine Backup-Fragen da und ansonsten lasse ich einfach mal schauen, wie es kommt. Ja. Das Interessante aber, was vielleicht für einen Fotografen interessant ist, der ja eigentlich früher immer nur ein Bild gemacht hat sozusagen oder nur auf ein Bild abgezielt hat, ist, dass man, sobald auf jemanden die laufende Kamera gerichtet ist, ist die Aufmerksamkeit desjenigen viel höher. Ja? Und du kriegst eine andere Intensität, du kriegst eine andere Konzentration und du kriegst andere Antworten zurück, wie wenn du dich während dem Fotografieren mit dem Gegenüber unterhältst. Dann ist es relativ easy. Ja? Und das ist was sehr, sehr anders ist. Ja?
Heißt das, wenn du sagst, du bist mit einigen Gesprächen oder Gesprächspassagen nicht so zufrieden gewesen im Nachgang, dass du die auch nochmal besucht hast, die einzelnen Personen?
Nein, also das ist jetzt zum Beispiel eine Besonderheit. Alle Filme, die ich gemacht habe, sind reine One-Takes. Ja, es gab nicht eine Wiederholung. Bis jetzt ist auch noch kein technisches K.O. passiert, dass ich noch mal hin müsste und sagen, der Ton ist nicht mitgelaufen.
Ja.
Es ist alles immer nur ein Besuch. Es sei denn, es gab mal einen Künstler, da bin ich sowohl zum, ich wollte gerade sagen, beim Christian Hess, der ist eine Ausnahme, weil bei dem, der hat ja ein Kunst am Bauprojekt gemacht am Bahnhof in Rosenheim, das sieht man rechts oben in den Fotos. Und dann habe ich ihn an der Baustelle dokumentiert. Wir haben ein Video gedreht auf der Hebebühne oben in 3 Meter Höhe. Das war auch schön. Und habe ihn dann nachher noch in seinem Atelier in Söchtenau, gell? Besucht, genau, richtig. Ja. Also bei ihm war das jetzt eine Ausnahme. Fand ich aber auch spannend, eben weil er dieses Projekt gemacht hat. Ja.
Bei den ersten Gästen hast du ja auch noch was zu essen bekommen. Da habt ihr auch noch gemeinsam gekocht.
Teils, teils, ja. Ja.
Wie war der Empfang bei den ersten Künstlerinnen und Künstlern, die du besucht hast?
Also gemischt. Also ich habe von einer Tasse Kaffee bis zu 3-Gänge-Menü war alles mit dabei. Ich finde es auch immer wieder interessant, weil es ist natürlich auch so ein Besuch, ist ein Spiegel der Gesellschaft letztendlich auch. Ja. Oder klar, man hat einer mehr Zeit oder weniger, dass der Christian jetzt auf der Baustelle nicht das 3-Gänge-Menü dabei hat. Da war ich natürlich total enttäuscht. Ja. Die mobile Kochplatte, na Quatsch. Nee, aber das ist wirklich überraschend. Ja, das ist immer schön. Aber es gab halt auch andere Beispiele, wo wirklich toll, wo ich mittags eingeladen wurde und wirklich mit Liebe und Hingabe Dinge vorbereitet wurden. Und das war auch sehr schön.
Und trotzdem nochmal die Frage, wie haben diejenigen, die du besucht hast, darauf reagiert? Also in meiner Fantasie sind Künstlerinnen und Künstler ja immer ein bisschen zurückgezogen und wollen die Kunst für sich sprechen lassen. Und jetzt kommt jemand und will mit ihnen über ihre Kunst sprechen.
Ja, also es ist so, ich finde, jeder hat, alle wollen irgendwie gesehen werden, ja, und alle haben was zu erzählen. Und ich glaube, die Kunst ist, so wie du im Gespräch jetzt mit mir Dinge erfährst, die ich vielleicht so nicht erzählt hätte.
Wir sind ja unter uns
auch. Genau, ja. Total unter uns. Die Kunst ist wirklich, dem anderen die Scheu zu nehmen und ja, einen Schlüssel zu finden zu dem anderen und über seine Kunst, über seine Arbeit, über seine Person, über ihre Person zu sprechen. Ja.
Und du musst doch dann aber auch, oder vielmehr diejenigen, die du porträtierst, müssen ja also erstmal dir vertrauen. Und auch ganz viel abgeben. Also sie sind ja dann, also Künstler und Künstler sind ja eben aktiv Schaffende und auf einmal kommen sie in so einen passiven Part. Hm. Wie war das?
Ja, nicht immer einfach. Also das ist natürlich in dem Moment einfacher, wo jetzt, im Fall von Christian, wo ich ihn auch bei der Arbeit filmen konnte, ja, da war das kein Problem. Ich habe aber auch bei den meisten versucht, sie arbeiten zu lassen, dass sie quasi in ihrem Metier sind. Und das hat oft, das hilft natürlich, ja, dass sich derjenige entspannt, weil in dem Moment ist er ja fokussiert auf das, was er sonst auch macht. Und da ich jemand bin, der empathisch mit den Leuten ist und jetzt nicht mit Tonnen von Equipment komme, haben diejenigen auch Raum zu agieren, auch mal eine Pause zu machen und dann entstehen Dinge. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel auch, einfach Raum zu lassen, um dass die Leute spüren, sie müssen jetzt, sind jetzt nicht in ein Korsett eingezwängt, sondern sie können sein. Ne?
Gab es auch Reibung?
Ja, natürlich.
Und ist die so kreativ, wie man immer liest?
Nein. die ist nicht so. Künstler sind auch nur Menschen. Und es gibt Persönlichkeiten, die sind mehr offen und andere sind mehr verschlossen. Also es ist einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft. Am Anfang habe ich gedacht, ah, das sind alle total cool. Ja. Und es ist aber auch wieder das Schöne, das Beruhigende daran, ja, dass wir dann doch irgendwie alle gleich sind. Und ich glaube, wenn man 30 Bäcker besuchen würde, gäbe es auch den einen, wie der Wolter in Rosenheim, der völlig andere Idee hat, wie jetzt andere Bäcker, ja. Also deshalb.
Aber das hat ja direkt Konsequenzen dann für deine Arbeit. Also einmal die sich in ihre Arbeit vertiefen können und gar nicht merken, dass du da bist. Und dann gibt es offensichtlich ja auch die sagen, unter solchen Umständen kann ich nicht arbeiten. Welche Auswirkungen hatte das für dich bei der Realisierung des Projekts?
Also so extrem ist es nie vorgekommen. Ja? Es gab halt Leute, die haben vielleicht nicht die Zeit gehabt, die hatten nicht die 3 Stunden. Und wo ich dann selbst quasi gemerkt habe, okay, ich muss in 1 Stunde versuchen, das durchzuziehen. Und das ist dann so ein Moment, wo man selbst nicht happy ist, weil es ist ja ein freies Projekt. Da steht ja kein Honorar im Mittelpunkt, wo man jetzt weiß, für Betrag X macht man... und man gibt ja auch seine Zeit für den anderen. Da war es dann schon eher eng, ja. Aber meistens hat derjenige dann Einsicht gehabt und es hat sich dann verlängert. Mhm. Und manchmal ging es halt nicht anders.
Welchen Einfluss haben denn die porträtierten Künstlerinnen und Künstler auf das Endprodukt? Also angefangen 0. mit... Okay. Also ich denke mir... wir sind ja vorhin durch die Ausstellung gegangen mit den großen Porträts und da meintest du, das ist meine Interpretation.
Hm. Ja.
Naja, also...
Ist es. Aber es gab natürlich auch, ich habe in der Ausstellung, das kann ich auch offen drüber sprechen, es gab in der Ausstellung ein Motiv, wo ich eine fixe Idee hatte, die auch fotografisch, glaube ich, unheimlich schön gelöst war, aber die inhaltlich dem Bild, den Künstlern nicht gerecht geworden ist. Ja, daraufhin habe ich es jetzt auch geändert. Ja. Aber ansonsten, klar, nee, ist das meine Arbeit. Also.
Und wie ist das, wenn dann die Künstlerinnen und Künstler damit konfrontiert werden, mit deiner Interpretation ihrer Person? Oder ist es eine Persona, die man da sieht?
Die sind eigentlich immer happy, ja. Positiv überrascht. Ja. Also es gab noch keine Anstand zur Beschwerde. Ja.
Und dann hast du ja, also du hast diesen Dreisprung, du hast die Künstlerinnen und Künstler porträtiert, du hast ihre Arbeit oder sie während der Arbeit fotografiert und eben dieses Interview geführt. Gab es da den Wunsch von der anderen Seite auch mal zu sagen, nee, also dieses Foto jetzt vielleicht nicht und schneid das mal, auch wenn es One Take ist, aber die Frage kommt ja sicherlich hin und wieder mal. Also für mich als Beobachter ist es immer noch schwer zu glauben, dass da niemand war, der gesagt hat, mach einfach.
Die meisten sind so, aber mit also sagen wir mal, die Hälfte ist so und mit der anderen Hälfte ist es, dass man gemeinsam vorher auch bespricht, was würdest du gerne zeigen, was ist dir wichtig. Und dann erzählen die KünstlerInnen von sich aus und sagen, ja, oder ich arbeite gerade an diesem Bild, ja, ist das okay für dich, wenn wir das mit reinnehmen, ja, oder willst du lieber was anderes haben? Also natürlich beziehe ich da denjenigen mit ein oder die.
Also die dürfen schon auch mitbestimmen, was hier ausgehängt wird dann?
Nee, was ausgehängt wird jetzt nicht, aber im Moment der Aufnahme, wenn ich jetzt fotografiere oder auch, dann sagen die schon, ja, diese Ecke finde ich total schön oder das steht, ich sehe mein Atelier so, also das höre ich mir natürlich an, ja. Also ich will ja nicht, ich bin nicht jemand, der jetzt komplett was überstülpt über die Menschen, sondern ich will natürlich auch, dass die sich wohlfühlen, ja. Und ja, da ist es schon auch ein Miteinander, absolut.
Dann, also das haben wir jetzt eben schon gesagt, es gab diese 3 Aspekte. Welche Vorgaben hast du dir für die Ausstellung hier gegeben? Also das Interessante ist ja, egal von diesen Arbeitsschritten, das sind ja immer bestimmte Rahmen, die du hast. Also du hast eben noch gesagt, du hast immer 3 Stunden und hier sind es jetzt ja wieder die Räumlichkeiten, die auch eine Rolle spielen.
Die Räume fordern einen heraus, weil es natürlich unheimlich viel Raum ist. Also ich wusste, dass ich hier eine Petersburger Hängung machen wollte und ich habe die KünstlerInnen eingeladen, ein Werk von sich mit beizusteuern. Das war Konzept, die Idee war von Anfang an klar.
Vielleicht, was ist eine Petersburger Hängung?
Über verschiedene Höhen mit einer Horizontalperspektive, wo Bilder in verschiedenen Höhen gehängt sind.
Okay.
Ja. Ja, das war ein Konzept, das hatte ich vorher schon im Kopf, dass ich das so machen möchte.
Und was ja eben auch auffällt, dass die Bilder aus den Ateliers und von den Künstlerinnen und Künstlern keinen Rahmen haben. Mhm.
Warum?
Genau.
Das hat einen ganz praktischen Sinn. Das würde auch kostentechnisch ins Uferlose gehen, hätte ich alle Sachen noch gerahmt. Wir müssen leider gehen. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Genau. Das ist eine reine Kostengeschichte. Und ich fand, also wird der Reportage auch gerecht, wenn man die Sachen einfach hinpinnt. Ja, das braucht jetzt kein Special Framing für mich, sondern es soll auch so eine gewisse, das Rohe, das Ursprüngliche transportiert, ist auch ganz schön. Ja.
Habe ich ja vorhin gefragt, was war für dich das Best-Case-Szenario? Ja, jetzt ist ja der erste Schritt gegangen. Über den zweiten müssen oder über den nächsten müssen wir gleich noch sprechen. Aber was ist jetzt für dich am Ende dabei rausgekommen, von dem, was am Anfang die Idee war?
Ja, rausgekommen ist, dass es unheimlich spannend und vielschichtig ist. Also was ich natürlich auch gedacht habe, das hat sich so wirklich herausgestellt, dass es vom Bilderbuchatelier oder auf dem Bauernhof bis zur kleinen Garage, wobei das für diejenige oder denjenigen auch sein Traum ist oder ihr Traum ist, da war alles mit dabei. Und es ist wirklich, es gibt keine Situation, die irgendwie gleich ist. Und das ist so das total Spannende daran. Und ja. Kurz nochmal, Entschuldigung.
Nee, alles. Was hast du aus der Arbeit für dieses Projekt mitgenommen, was du mit großer Wahrscheinlichkeit in deinen nächsten Arbeiten auch außerhalb jetzt von den Porträts mitnimmst?
Also man kriegt natürlich eine unheimlich große Erfahrung durch. Also man wird ja quasi jedes Mal ins kalte Wasser geworfen. Ja, weil auf den wenigsten Websites der Künstlerin sind die Räume perfekt abgebildet. Also man kann sich nicht jetzt vorher das perfekte Bild machen, um zu sagen, da kommt es genau so, da gehe ich jetzt rein und dann mache ich genau das. Sondern es ist wirklich, man kommt da hin und dann lässt man sich auf den Moment ein. Ja. Und das ist, aber was schön ist, dass man da noch mehr Erfahrung bekommt. Und ich glaube, das Spannende ist auch einfach, wie sind Menschen in ihrem Raum? Wie fühlen die sich selbst? Wie spüren die sich selbst in dem Moment in ihrem Raum? Und diese Erfahrung, die ist sehr bereichernd, weil man letztendlich kommt man ja quasi ins Geheimnisvollste, ins Persönlichste rein. Also nicht jeder hat ja ein offenes Atelier, wo alle reinkommen können, sondern das ist ja meistens the Magic Place, ja, wo die sich zurückziehen. So, ich gehe jetzt mal in mein Atelier, ja, und dann ist ja da die Türe zu und diejenigen arbeiten da. Und dann kommst du da rein und das ist schon sehr schön. Dann steht da die Teetasse oder dann ist das Farbtöpfchen genau da und da arrangiert und da hinten ist eine Kerze oder es brennt ein Incense. Ja, also es ist so, Räucherstäbchen. Also das sind so die verschiedenen Dinge, die jeder eigen hat und das macht es eigentlich auch so besonders. Ja, oder beim nächsten springen Hühner auf dem Hof unterm Bauwagen durch. Also einer hat sein Atelier im Bauwagen und dann rennen die Hühner davor rum. Das sind natürlich auch Dinge, mit denen rechnest du nicht und das macht es aber auch so individuell. Ja. Und diese Intimität, die der Raum hat, das ist das, was auch preisgegeben wird in dem Moment. Und das ist schön, da den Einblick zu bekommen. Ja.
Das wollte ich vorhin noch fragen, wie ging es denn den Künstlerinnen und Künstlern beim fotografiert werden? Also weil sie ja eben eigentlich mal die Kunst zwischen sich und dem Publikum haben.
Ja, also die meisten sagen natürlich, um Gottes Willen, ich bin ganz schlecht vor der Kamera. Ja, und das legt sich dann relativ schnell. Ja. Also das ist ja auch jetzt mal von der Abfolge her, im Video muss man drauf sein, sozusagen. Ja. Ja. Und dann suchen wir zusammen einen guten Ort, wo sich derjenige wohlfühlt und dann take it from there.
Okay. Was mir aufgefallen ist, dass es fast keinen Text gibt. Muss Kunst für sich selber sprechen?
Ja, ich habe mir jetzt überlegt, am Anfang mache ich noch zu jedem den Lebenslauf dazu. Und ich denke, Kunst muss für sich selbst sprechen und es gibt ja auch QR-Codes zu den jeweiligen KünstlerInnen, über die man dann zum Video kommt. Und da wird ja auch erzählt über diejenigen. Ja. Ja.
Du hast ja vorgenommen, 68 Künstlerinnen und Künstler zu besuchen. 22 hast du besucht.
Ja.
Wenn ich richtig gerechnet habe, fehlen 46.
Korrekt.
In der Zeitung steht, das willst du bis zum Jahresende schaffen.
Ja. Ja, das ist schöne Eier wurden mir da gelegt. Ja, die Realität ist oft eine andere. Also Terminfindung ist echt auch bei Künstlern nicht gerade einfach. Ich denke, realistisch ist wahrscheinlich Ende nächsten Jahres das abschließen zu können. Ja. Und auch selbst das ist sportlich. Weil jeder hat immer irgendwas und es ist nicht so, dass alle darauf warten, dass der Ingolf jetzt vorbeikommt und hier schreien, wenn ich anrufe. Und dem ist also nicht so.
Ja. Es gibt einen Raum, ganz hinten rechts, da hast du so, ich weiß nicht, wie spricht man es aus, Stillleben oder Stillleben?
Stillleben, ja.
Ja, so mit Bezug auf so barocker Malerei fotografiert. Was war da der Impuls?
Da ging es mir eigentlich so um Alltagsgegenstände und die inspiriert von den flämischen Meistern in Szene zu setzen. Und was mich dabei gereizt hat, ist, sich wirklich nur auf diesen Tageslichtmoment einzulassen. Also nur mit einem Fensterlicht zu arbeiten und das ist... Jeder, der sich mit Fotografien wenig auskennt, weiß, wie schwierig das ist. Da habe ich auch alles gemacht. Und das ist, ja, das war nochmal eine besondere Herausforderung. Und eben die Dinge in speziellen Stimmungen zu kreieren, um in dieses Gefühl reinzukommen, aber mit einer modernen Interpretation. Ja. Das
in diesen Stillleben, oh Gott, Stillleben.
Ja, very nice. Ja. Stillleben.
Es schwingt ja auch, Achtung, Memento Mori mit, ja, also so dieser Vergänglichkeitsgedanke. Ja. 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 Hat das, was wir hier sehen, auch so ein Memento Mori? Oder wäre das ein zu akademischer Überbau?
Ich glaube, das ist mir zu akademisch. Okay.
Ja, ja. Wenn man dir so auf Instagram folgt, also du bist ja einer von den Künstlern, die eben in den Social-Media-Kanälen aktiv sind, merkt man, dass du viel unterwegs bist in Europa. Du hast eben schon gesagt, auf welchen Ausstellungen du in Europa gewesen bist. Hast du die Zeit, die du haben möchtest, um zu gucken, was in anderen Ländern kunstmäßig so los ist?
Ich habe das Glück, die Zeit zu haben, ja, ja. Auch verbunden mit Projekten, aber ich nehme mir auch die Zeit und reise zu gewissen Fotofestivals oder Ausstellungen. Die Zeit nehme ich mir. Ich finde, es ist total wichtig und absolut horizonterweiternd, auch zu sehen, wie in anderen Ländern fotografiert wird. Die haben teilweise eine ganz andere Bildsprache, die haben ganz andere Themen wie bei uns. Und oder auch wie Ausstellungen kuratiert werden. Ich glaube, das ist, glaube ich, der spannendste Aspekt. Also, dass man aus diesem super, weil du es vorher angesprochen hast, super akademischen Aufbau, so wie bei uns Ausstellungen aufgebaut werden, das wird in anderen Ländern oft viel unmittelbarer. Da gibt es andere Zugänge, ja, wie bei uns. Und das finde ich sehr, sehr wohltuend. Und das inspiriert auch unheimlich.
Ja, und was für Tendenzen hast du da beobachten können, die hier vielleicht noch nicht so angekommen sind, außer dieses etwas niederschwelligere?
Oh, ich finde die Deutschen, ich will jetzt niemand Unrecht tun, aber es ist immer, genau, vor allem eins, und zwar sehr akademisch. Ja. Also es ist immer so, die Bechers stehen über allem, ja, und diese und danach geht's irgendwie, dann geht's weiter, ja, und dann und das ist schon, wenn man so auch Gursky anschaut, ja, das ist schon auch alles so super hyper perfekt und natürlich spielt er damit, aber es ist nicht wirklich die Fotografie, die mich berührt. Mir persönlich, ich mag das Emotionale lieber, ja. Schon Cartier-Bresson hat emotional fotografiert, auch Der hat auch viele Dinge arrangiert, das wissen viele gar nicht. Alle denken immer, das sei authentische Street Photography, ist es nicht. Aber da war viel Emotion dabei. Und zum Beispiel typisch deutsches Beispiel August Sander. Ja, das ist so im Vergleich zu Cartier-Bresson. Sagt jemand August Sander was? Ja, also diese tolle Serie von den ganzen Handwerkern und wirklich, wirklich super. Aber es ist wirklich, jeder steht so da, hat so ein Ding in der Hand. Ich war auf der Paris Photo letztes Jahr und da hat sein Sohn, ist das glaube ich, oder sein Enkel, der Julian, der hat es quasi geschafft, alle Porträts zu vereinen. Und man kam rein auf die Paris Photo und in dem Grand Palais war irgendwie eine Wand, ich weiß nicht mehr, wie lang die war, 30 Meter mal 4 Meter hoch und da hingen bestimmt, ich weiß es nicht, 200-300 Porträts. Das sah natürlich beeindruckend aus, aber es war so akademisch und so deutsch für mich, ja. Das hätte in anderen Ländern, da wäre Bewegung drin gewesen, da wäre, und bei uns ist es schon immer sehr so. Und das ist das, was ich ein bisschen, oder was wohltuend ist in anderen Ländern, da geht's, sieht man andere Sachen.
Ja. Ja. Wie ortest du dann die deutsche oder auch oberbayerische Kunstszene im Vergleich ein?
Ich finde, oberbayerisch, schön. Also ich sage mal so, ich glaube, wir haben das Glück, in einer Region zu leben, wo unheimlich viel passiert. Ja. Also wenn ich vom Oberaudorfer kleinen Filmfestival, was es alles gibt, jetzt gibt es hier auch Dokumentarfilmtage in Wasserburg, da passiert wahnsinnig viel. In Rosenheim gibt es das tolle Street Art Spray Festival. Da denkt man eigentlich an New York, wenn man, und die Leute, was sie da verarbeiten, machen. Also da passiert schon unheimlich viel. Und auch musikalisch gesehen, also Kultur ist ja, und Kunst ist ja nicht nur Fotografie und Malerei, sondern oder Fotografie eigentlich ganz wenig. Ich würde eher sagen Musik vor allem. Und da passiert wahnsinnig viel in der Region. Ja.
Wenn du von diesen Reisen wiederkommst, muss das wahrscheinlich erstmal ein bisschen sacken, aber hat das Einfluss auf das, wie du arbeitest?
Auch, also es inspiriert mich natürlich, klar. Absolut, absolut. Also ich versuche natürlich auch schon die Farbigkeit zu entdecken für gewisse Szenen oder ja, oder auch wenn ich an eine Auftragsfotografie rangehe oder einen Auftrag, überlege ich mir schon, wenn ich an einen Ort komme, was könnte ich jetzt hier anders machen? Oder,
ja. Welchen Auftrag würdest du wahnsinnig gerne mal als Fotograf umsetzen?
Es gibt einen Kunden, da habe ich schon einen Kontakt und da haben wir eine ganz schöne Projektidee und die würde ich wahnsinnig gerne umsetzen. Da geht es um Schokolade und ich würde wahnsinnig gerne mit durch Südamerika reisen und mit den Schokoladenbauern quasi durch die Anden ziehen und die Aufnahmen machen. Ich glaube, das wäre ein ganz spannendes und vor allem ein wichtiges Thema, weil es da auch, da geht es auch darum, den Unterschied zu machen und den Unterschied zu zeigen, sichtbar zu machen. Hm. Und deshalb, das wäre was, was mich sehr reizen würde.
Weil du es gerade ansprichst, ist Kunst politisch?
Puh. Kunst kann politisch sein, wenn sie das möchte. Ich habe in meiner Arbeit, glaube ich, in dem Sinne, naja, ich versuche ja authentisch zu arbeiten. Ob's ja jetzt bei den Bildern gibt es jetzt, glaube ich, keine politische Message. Kunst kann politisch sein, muss sie aber nicht. Es gibt Leute, hatte ich auch ein Interview an einen Künstler, habe ich gesagt, hat deine Arbeit eine Message? Und dann hat er gesagt, nein, die Welt ist schon so überladen mit Messages. Ich versuche einfach nur schöne Arbeiten zu machen, hat derjenige gesagt. Und das hat auch seine Berechtigung.
Aber das
du
ist dann ja schon die Message.
Das ist schon wieder Beauty, ja. Ja.
Manuel? Kann Kunst unpolitisch sein, finde ich, müsste die Frage heißen. Und ich glaube, sie kann es nicht.
Ja, man hat ja immer einen Standpunkt, ja, klar. Aber es ist halt die Frage, wie weit versucht man jetzt bewusst politisch mit Bannern und mit Farbigkeit zu arbeiten, um noch besonders was zu provozieren. Also das, so sehe ich es jetzt. Ja. Also versucht man ganz bestimmte Inhalte reinzulegen, um noch Dinge hervorzuheben. So hätte ich jetzt, oder so habe ich die Frage verstanden.
Du hast ja schon gesagt, also ein Ziel für 2025 ist, dass du die anderen 46 Personen besuchen willst. Ja. Und ansonsten bleibt noch die Frage, what's cooking?
What's cooking for me?
Ja.
In life in general oder?
Bei den nächsten Arbeiten.
Du meinst, wir hier nächsten Künstler?
Na generell, also außerhalb von dem hier, was steht für dich noch in nächster Zukunft an Arbeiten?
Ich habe zwei sehr schöne Projekte. Das eine findet in der Nähe von Salzburg statt. Also da mache ich ein verrücktes Buchprojekt. Da gibt es ein banales Thema, Lasagne. Ja, und da werden 55 Köche Europas werden eingeladen, 55 Rezepte beizutragen. Und das wird in einer Sterne-Gastronomie fotografiert werden. Jetzt denken wieder alle, Mensch, hat der Glück. Aber aber das Lustige ist, dass wir essen meistens. Wir hatten ein Buchprojekt, das war hieß Pasta al Pomodoro, und da gab es eben auch 55 Mal Pasta al Pomodoro Rezepte. Da war keins langweilig davon, aber wir haben dreimal probiert und dann hat jeder gesagt, nee, ich kann keine Pasta mehr sehen. Also das ist natürlich so das andere Extrem, ja. Nee. Also das steht an und danach mache ich ein sehr schönes Buchprojekt über die Emilia Romagna und da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Dann wünsche ich dir dafür viel Erfolg, noch weiterhin viel Erfolg für die Ausstellung.
Danke
und vielen Dank für das Gespräch, Ingolf.
Lieber Hagen, ich würde nochmal Danke sagen, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Dankeschön.
We'll be right back.